3 auf der Agenda und Kathi Beiersdorf bringt uns jetzt ein paar aktuelle Erkenntnisse.
Ja, vielen Dank, Georg. Zu diesem Agendapunkt gab es bisher nur eine kurze Covernote und es gibt diese Tischvorlage, die ich im Nachgang auch noch an alle verschicken werde. Der Grund dafür ist, dass wir ja noch die aktuellsten Erkenntnisse sozusagen versucht haben, hier einzuarbeiten. Die Covernote ist auch öffentlich zugänglich und beschreibt letztlich den derzeitigen Stand des Projektes. Wie ihr alle wisst, sind Ende September ist die Kommentierungsfrist bei EFRAG für die Kommentierung der Vorschläge zur Überarbeitung der ESRS abgelaufen. Bei EFRAG sind Stellungnahmen eingegangen, die sowohl über das Online-Tool als auch darüber hinaus eingegangen sind. EFRAG hat Fieldtests durchgeführt und es wurden auch diverse Outreach-Events durchgeführt. Die Informationen dazu sind aber noch nicht öffentlich. Die werden auf jeden Fall öffentlich gemacht. Also auch die Ergebnisse der Outreach-Events, die ganzen Stellungnahmen werden auf jeden Fall öffentlich gemacht. Aber derzeit wird noch so ein bisschen sortiert. Wer hat vielleicht auch gesagt, dass die Stellungnahme nicht öffentlich sein soll? Manche wurden auch doppelt erfasst, sodass man da derzeit noch ein bisschen in der Sortierung ist. Aus dem Grund wollten wir aber nicht vorweggreifen und hier schon Informationen veröffentlichen, die von EFRAG-Seite noch nicht öffentlich sind. Was wir heute machen, weil es eine V0 noch nicht gibt und wir kommen auch gleich auf den Zeitplan noch zu sprechen, ist aber, dass wir im Wesentlichen mal zeigen, was für Reaktionen gab es, die jetzt schon einsehbar sind oder die absehbar sind zu großen Themen, die auch vom DRSC als Red Flags ausgewiesen wurden. Genau, mit dieser Vorrede möchte ich dann gerne einsteigen und euch zunächst den Zeitplan nochmal darstellen. Den allgemeinen Zeitplan kennt ihr. Weiterhin ist geplant, eben Ende November die überarbeiteten ESRS an die EU-Kommission zu übergeben. Auch gerade vor dem Hintergrund des Themas, was wir heute Morgen besprochen haben, dass dort die Delegated Acts gegebenenfalls eben zeitlich auch verschoben werden sollen, ist es hier nochmal wichtig, was auch schon angesprochen wurde, dass es sich dort um diese zeitliche Verschiebung des ohnehin geplanten Überarbeitungsprozesses handelt. Hier für diesen Delegated Act, in diesem Überarbeitungsprozess gibt es erstmal keinen Hinweis darauf, dass das verschoben wird oder vielleicht eben auch die Zeit, die EFRAG jetzt zur Überarbeitung hat, sich noch verlängert. Also hier weiterhin der Termin Ende November. Und auf dem Weg dorthin ist es sicherlich ganz wichtig zu sehen, wie die nächsten Schritte sein werden, die nächsten Wochen aufgeteilt werden. Die V0, die also der erste Vorschlag sein wird, welche Änderungen in den ESRS vorgenommen werden sollen, soll schon Ende Oktober vorliegen und dann an die EFRAG-Gremien zur Kommentierung übergeben werden. Die werden auch noch vorgestellt dann in den EFRAG-Gremien. Hoffentlich auch in öffentlicher Sitzung, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, auf diesen New Process, der auch in den Stellungnahmen von einigen angesprochen wurde. Die Rückmeldung an EFRAG soll dann bis zum 7. November erfolgen und vielleicht eben auch noch wichtig hier die Abstimmung über die V1, also über die Near Final sozusagen ESRS-Überarbeitungsversion dann am 24. bzw. 25. November in den EFRAG-Gremien. Soweit zum Zeitplan, was ja letztlich auch für uns dann nochmal in den nächsten Wochen sehr viel Arbeit bedeutet. Wir werden auch auf euch und auch auf die Ad-Hoc-Gruppe, die wir ja von DRSC-Seiten hier haben und mit denen wir dazu auch immer gerne ins Gespräch gehen, zurückkommen und euch die aktuellen Informationen auch zukommen lassen und dann natürlich auch in den nächsten oder in der nächsten Sitzung mit euch nochmal diskutieren. Bei den Stellungnahmen an EFRAG habe ich jetzt schon verschiedene Zahlen gehört, wie viele Stellungnahmen es gab. Ich habe jetzt mal mehrere hundert geschrieben, weil 700 habe ich schon gehört, aber ich habe es noch nicht irgendwo gesehen. Von daher mehrere hundert stimmt auf jeden Fall. Schon alleine außerhalb des Online-Fragebogens nochmal 85 Stellungnahmen eingegangen, wo es eben so ein Begleitschreiben gab, was wir auch als DRSC gemacht haben beispielsweise und die wir als Tech- und SRB-Mitglieder jetzt auch schon einsehen konnten. Es gab 22 Outreach-Events, für die es auch schon eine vorläufige Auswertung gab, die eben auch jetzt im Grunde dann immer mal wieder angesprochen werden und aufgezeigt werden, was dort diskutiert wurde. Die Field Task Force Net und Adequate Wages sind gelaufen. Da gibt es aber auch noch keine derzeitigen Erkenntnisse, was dort an, welche Ergebnisse dort rausgekommen sind. Von daher nochmal der Hinweis, das ist derzeit eben noch nicht öffentlich verfügbar. Und alles, was wir im Folgenden ansprechen, wird sicherlich in den folgenden sehr stark aber ist deshalb hier noch nicht öffentlich. Der erste Punkt, den ich mal rausgegriffen habe, sind Anmerkungen, die was ich ausgewertet habe, waren diese Stellungnahmen, diese 85. Ich habe nicht alle gelesen, ich habe ungefähr die Hälfte mir davon angeguckt und habe Punkte rausgegriffen. Also das ist absolut nicht repräsentativ, zeigt aber so ein bisschen, welche Themen immer wieder auch aufgegriffen werden und in welche Richtung zu Punkten, die wir auch als wichtig erachtet haben, die Diskussion vielleicht gehen könnte. Also nochmal die Bitte, nicht repräsentativ, und wenn ich hier vielleicht auch wichtige Ausführungen aus anderen Stellungnahmen nicht aufgeführt habe, könnt ihr es auch gerne noch ergänzen oder auf Punkte hinweisen, die noch wichtig sein könnten für die folgende Diskussion. Was ich schon angesprochen hatte, war der Due Process, der in einigen Stellungnahmen aufgegriffen wurde, hier beispielhaft mal von Deloitte und ESMA, die halt nochmal darauf hinweisen, dass es eben in den letzten Monaten bei der Entwicklung der Vorschläge für die Überarbeitung eben einen Due Process gab, der eigentlich nicht dem entspricht, was EFRAG sich selber als Due Process im Standard-Setting vorgegeben hat, nämlich dass sie transparent sein wollen in möglichst weitgehend und hier zum Beispiel sehr viele Closed Sessions auch dabei EFRAG, und dass man sich hier wirklich auch wünscht in den nächsten Wochen, dass das hier eine öffentliche Diskussion gibt, gerade auch weil die Zeit, die man hat, sehr kurz ist, so dass sie hier alle über den aktuellen Stand auch informiert sind und das nachvollziehen können. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, ich habe es nicht in so vielen Stellungnahmen gefunden, wie ich erwartet hatte, aber auf jeden Fall die European Central Bank ist nochmal extra darauf eingegangen, nämlich der CSRD-Scope an sich. Also das ist natürlich etwas, was jetzt EFRAG nicht weiter verhandeln kann oder diskutieren müsste. Aber es ist etwas, was immer wieder auch durchscheint, nämlich dass es ein ausgewogenes Verhältnis geben muss zwischen den Erleichterungen in den ESRS einerseits und dem, was wir tatsächlich auch an überhaupt übergeordneten Erleichterungen durch die Reduzierung des Anwenderkreises sehen auf Level 1. Und dass es hier ganz wichtig ist, dass man wirklich ein ausgewogenes Verhältnis schafft und auch bei dem Scope berücksichtigt, wie stark eigentlich die ESRS-Erleichterungen sich auch auswirken. Ganz wichtig wurde hier eben nochmal auf den Punkt hingewiesen, dass mehr als 90% der Banken, die jetzt der Aufsicht der EZB unterliegen, tatsächlich auch Klima- und andere Umweltrisiken ausweisen und die als wesentliche Risiken identifiziert haben und deswegen eben auch ganz besonders auf die Informationen angewiesen sind, die durch die Unternehmen hier zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man dann sich das Zusammenspiel zwischen CSRD-Scope-Reduzierung einerseits und Erleichterung auf ESRS Level andererseits anschaut, dass dort die Befürchtung besteht, dass man vielleicht nicht mehr an die Informationen kommt, die erforderlich sind für die Banken. In eine ähnliche Richtung hat zum Beispiel auch der niederländische Standardsetter argumentiert, was die Datenverfügbarkeit und die Datenqualität angeht, weil eben der Scope so reduziert wurde, ist damit zu rechnen, dass das eben auch wirklich Auswirkungen hat auf die Qualität der Daten, die man dort bekommt. Und dass es deswegen zum Beispiel eine Möglichkeit sein könnte, dass man hier auf EU-Level Vorschläge macht oder eine verbindliche Datenbasis dafür schafft, beispielsweise was die Living Wages betrifft, dass das nicht jedes Unternehmen einzeln eruieren muss, sondern dass da eben auch auf EU-Ebene diese ja, erwartete Datenverfügbarkeit oder geringere Datenverfügbarkeit im gewissen Maße ausgeglichen werden kann. Das ist auch ein Punkt, den wir auch aufgegriffen hatten, dass es hier sicherlich Möglichkeiten gibt, die Unternehmen zu unterstützen und auch eine Harmonisierung und Vereinheitlichung hier zu schaffen, indem man EU-weite Datenbasen für bestimmte Themen schafft. Ein weiteres Thema, was bei einigen angeklungen ist, aber insbesondere bei Europe wahrscheinlich auch nicht überraschenderweise noch aufgegriffen wurde, ist, dass man hier durchaus immer noch so ein Mismatch sieht zwischen den Reduzierungen, die von EFRAG berichtet werden, nämlich die 57% Reduzierung der Datenpunkte, dass man sich aber auf Seiten der Ersteller damit befasst hat und zwar deutlich Vereinfachung beispielsweise in der Struktur der ISRS sieht und auch dass Doppelungen reduziert wurden, die dann natürlich auch als Reduzierung der verpflichtenden Datenpunkte mit berücksichtigt wurden. Dass es aber in der Praxis und auch unter der Berücksichtigung der Wesentlichkeitsüberlegung in den Unternehmen eher darauf hinausläuft, dass man hier eine Reduzierung von 10-20% hat. Das ist also auch etwas, was man hier im Hinterkopf behalten sollte, gerade für die Unternehmen, die jetzt auch in der Anwendung schon sind. Ein sehr großes Thema ist die Fair Presentation und wir haben dazu auch zu unseren Entwürfen, die wir veröffentlicht hatten und die wir auch im Fachausschuss zirkuliert haben, auch noch wichtige Rückmeldungen auch von euch bekommen, wie dieses Thema ja eigentlich auch unterschiedlich gesehen wird. Der DSC hat sich ja sehr schnell auch und klar dazu positioniert, dass es wichtig ist, hier dieses Prinzip explizit aufzugreifen und darzustellen, um hier einfach auch eine Klarheit zu schaffen. Es gibt diese unterschiedlichen Interpretationen in der Praxis und es ist wichtig, dass man eine Klarheit schafft. Wir haben die Elemente, die wir als Teil der Fair Presentation und Konzeption sehen, auch in den ISRS, in dem Delegated Act, wie wir ihn jetzt vorliegen haben, insbesondere das Wesentlichkeitskonzept, aber auch, dass es unternehmensspezifische Informationen gibt. Also das sind ja alles Bestandteile, die zu diesem Fair Presentation Konzept führen. Aber es gibt eben diesen expliziten Verweis derzeit nicht, sodass es dann eben diese Diskussion in der Praxis gab, wie das auszulegen ist. Und deswegen auch ganz dringend eine Klarstellung erforderlich ist. Das sehen, wie wir im Nachgang gleich sehen werden, sehen das auch sehr viele aus diesen Stellungnahmen, die wir bisher sehen konnten und die ich mir angeschaut habe, sehr viele Rückmeldungen so, was aber trotzdem auch sehr stark berücksichtigt wird von EFRAG, sind hier die Vorbehalte, die es gibt. Und da gibt es sehr starke Vorbehalte, wie wir sehen werden, zum Beispiel vom italienischen Standardsetter, der letztlich ausführt, dass mit einem Fair Presentation Prinzip eigentlich alle Erleichterungen, die man schaffen wollte durch diese Überarbeitung der ISRS, auch gar nicht erreicht werden könnten, weil damit einfach ein ganz anderes Verständnis geschaffen wird. Worauf ich hier aber gerne nochmal hinweisen wollte, ist, dass EFRAG hier durchaus darauf hinweist, dass gegebenenfalls eine Level-1-Änderung erforderlich ist, was auch in den Stellungnahmen zum Teil angemerkt wird. Dass auch immer wieder angemerkt wird, wie erforderlich ist, dass man hier den Prüfungsstandard auch hat, um Klarheit auf Seiten der Prüfer zu schaffen. Und ein Aspekt hier vorgeschlagen wird, nämlich, dass es eine Übergangsregelung gibt und die Fair Presentation sozusagen das langfristige Ziel ist oder mittelfristig sollte man eigentlich eher sagen, in 3-5 Jahren und man sozusagen ohne Fair Presentation starten würde und dann nach 3 Jahren die Fair Presentation einführen würde. Das für sehr kritisch, dann aber gerne auch bei Gelegenheit eure Meinung dazu. Ich zeige euch nur noch mal kurz, was die Rückmeldungen in anderen Stellungnahmen waren dazu. Was hierzu, also beispielhaft eben der GDV, also der Versicherungsverband in Deutschland oder Deloitte auf dieser Folie dargestellt, was viele anführen, führen, ist, dass es wichtig ist, dass man hier die schon einen Unterschied sieht zwischen Representation, wie wir das in dem IFRS-Konzept sehen, und Representation, wie wir das in den ESRS sehen würden, weil es eben diesen Unterschied gibt durch die Double Materiality und insbesondere dann die Impact Materiality. Und dass es hier wichtig ist, nochmal darzustellen, wie sich dieses Representation-Konzept vor diesem Spannungsfeld, wie das zu verstehen ist. Und es aber auch wichtig ist, dass man auf die IFRS Fair Presentation dann auch vollumfänglich abstellt und nicht nur den Aspekt des Wesentlichkeitsgedankens hervorhebt, sondern auf die Wesentlichkeit fokussiert und dadurch eben auch von den vorgegebenen Datenpunkten in den ESRS zu einer Reduzierung kommt, dass es hier gleichzeitig wichtig ist, dass man auch die unternehmensspezifischen Informationen hier als einen wichtigen Teil des Fair Presentation Konzepts vorstellt oder mit aufführt. In eine ähnliche Richtung geht auch die Argumentation von Esma, die eben auch nochmal auf die Besonderheit der Impact Materiality hinweisen. Und insbesondere fand ich hier nochmal spannend, auch die CEO EOB mit aufzuführen, die eben auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man hier auf das Fair Presentation explizit abstellt, um hier diese unterschiedlichen Interpretationen bei den Stakeholdern zu vermeiden. ESMA sind auch eine derjenigen, die hier so eine Übergangsperiode vorschlagen und dabei aber auch noch sagen, dass es dann auch so eine Transition Resource Group geben könnte, die dann eben solche während der Übergangsperiode auffallenden Themen adressieren und aufgreifen könnte. Und dann abschließend nochmal die Argumentation auch vom australischen Standard, die praktisch grundsätzlich eigentlich sagen, dass sie Double Materiality und Fair Presentation nicht für kompatibel halten und dass dadurch letztlich eine Disproportionate Ambition, nennen sie das, und letztlich auch argumentieren, dass durch die Fair Presentation eigentlich eine neue Richtung hier bei der ESRS-Berichterstattung aufgegriffen wird, die für die Unternehmen eigentlich nicht handelbar ist, weil es zu einer viel zu großen Belastung kommen würde, wenn man dieses Konzept aufgreifen würde. Viele sagen allerdings, dass dieses so wie das eigentlich auch bei uns das Verständnis ist, dass das Fair Presentation Konzept durchaus schon angelegt ist in den ESRS. Aber hier nochmal das Beispiel von Accountancy Europe und auch PwC, die unter anderem im Hinblick hier drauf sagen, es ist schon wichtig, dass das auch nochmal formal in der CSRD dann berücksichtigt oder aufgegriffen wird, dass die ESRS-Berichterstattung diesem Konzept folgen soll. Damit, bevor ich jetzt zu dem nächsten Thema komme, vielleicht an euch die Frage, weil das sicherlich auch in der Tech-Diskussion und SRB-Diskussion dann aufgegriffen wird und auch schon als eine mögliche Idee ventiliert wird von EFRAG, wie ihr diese Übergangsperiode sehen würdet bei mehr weniger als ich.
Ja, ich würde mal sagen, die Übergangsperiode, das wird so lange nicht wirklich weiterhelfen, solange dieses Primary-User-Konzept nicht geklärt ist. Weil da hängt für mich alles dran. Also daran manifestiert sich die Machbarkeit oder Nichtmachbarkeit von Fair Presentation meines Erachtens. Und wenn das eine nicht geklärt ist, hilft mir auch eine Übergangsfrist nicht.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis, Tanja. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich in vielen Stellungnahmen gelesen habe. Ich habe das jetzt hier nicht explizit mit aufgeführt. Das kommt nochmal auch ein bisschen bei der Materiality of Information. Der Punkt kommt noch. Aber das ist tatsächlich etwas, was auch wirklich viele Stellungnahmen aufgegriffen haben, dieses User-Konzept. Ja. Gibt es noch andere Meinungen zu der Möglichkeit, Fair Presentation als Übergangs Regelung mit einzubauen Gut, das ist erstmal nicht der Fall. Dann würde ich mal weitergehen mit den nächsten Themen. Anticipated Financial Effects. Habt ihr euch sicherlich gedacht, dass das ein sehr großes Thema ist, das im Einstellungsnamen diskutiert wurde. Wie ihr wisst, sind das die DRC-Position hier, dass man sich für die Option 2 ausgesprochen hat, aber auch darauf hinweist, dass die beiden Standardsetter eben dieses Thema auch nochmal diskutieren sollten. Und um das vielleicht auch schon vorwegzunehmen zu dem Thema Interoperability, was in sehr vielen Stellungnahmen auch als sehr wichtiges Thema dargestellt und aufgezeigt wurde, gab es aber auch die Rückmeldung, dass es durchaus eben auch keine One-Way-Street ist. Und nur weil wir jetzt praktisch nur in der Überarbeitung der ESRS sind und uns deshalb zwangsläufig nur auf die 2023er IFRS-Standards beziehen können, heißt es nicht, dass Interoperabilität so laufen muss, dass ESRS an diese IFRS angepasst werden. Also das ist tatsächlich auch in einigen Stellungnahmen ganz explizit nochmal hervorgehoben worden. Und in eine ähnliche Richtung ging ja auch unser Vorschlag, dass wirklich hier auch dieses Thema nochmal grundsätzlich diskutiert werden soll. EFRAG hat zusammengefasst, dass sie letztlich alle denkbaren Vorschläge bekommen haben. Ich finde es tatsächlich interessant, dass der Vorschlag, dass man nur Option 2 nimmt, tatsächlich hier nicht mit aufgeführt ist, obwohl das auch sehr häufig in den Stellungnahmen vorgekommen ist. Also diese View 1, 2 und 3, die hier aufgeführt werden, sind eigentlich nicht umfassend das, was man hier gesagt hat. Also zum Beispiel mit der Option 2 zu starten und dann rüber zu gehen auf Option 1 in 3 Jahren, ist eine Sache, die man vorgeschlagen hat. Und sicherlich haben auch viele immer wieder betont, dass es darum geht, dass man mittelfristig auch in der Lage ist, quantitative Informationen bereitzustellen. Aber es gab ganz klar auch sehr viel die Rückmeldung, nur Option 2 anzuwenden. Genau, dazu aber trotzdem noch ein paar Eindrücke aus den Stellungnahmen. EZB und EIOPA haben sich klar für die Option 1 ausgesprochen, weil es eben auch immer darum geht, dass Investoren oder dass man die Informationen eben benötigt. Was meines Erachtens hier in der Diskussion oder in den Stellungnahmen nicht ganz so hervorkommt, das kommt in einigen, aber nicht in den beiden jetzt zum Beispiel nicht, dass es ja auch nur dann sinnvoll ist, wenn die Informationen wirklich auch entscheidungsnützlich oder irgendeine Aussagekraft haben. Deloitte fand ich interessant, einfach vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaftsprüfer ja hier durchaus auch große Probleme sehen bei den Unternehmen, haben sich aber ganz klar für die Option 1 ausgesprochen. Und wenn das gemacht wurde, war das eben zum einen, dass gesagt wurde, die Nutzer brauchen die Informationen, zum anderen aber auch, dass man hier wirklich den Gleichlauf mit ISSB hat. Die Italiener, der italienische Standardsetter sagt, dass sie Option 2 beziehungsweise ich habe es fast so gelesen, dass sie eigentlich keine Angaben zu Anticipated Financial Effects insgesamt haben wollen, sondern stattdessen vorschlagen, dass die Angabepflicht komplett gestrichen wird, bis man wirklich auch Methoden entwickelt hat und auch in Zusammenarbeit mit dem Financial Reporting Board, um hier die Berichterstattung sinnvoll zu gestalten. Was ich auch nochmal wichtig fand, auch aus Sicht eines Investors eben, dass die Norges Bank hier ganz klar sagt, Option 1, weil sie bei der Option 2 das Problem sehen, dass es gegebenenfalls langfristig, also beziehungsweise permanent freiwillige quantitative Angaben gibt. Hier ist es sicherlich wichtig, dass man den Weg aufzeigt, dass es zu einer Quantifizierung kommen soll. Aber eben derzeit eine Quantifizierung nicht möglich ist. Genau. Habt ihr Anmerkungen, Fragen zu dem AFE-Thema? Da sehe ich derzeit keine Hände, dann würde ich weitergehen. Und das ist der Punkt, den Tanja auch schon angesprochen hatte, Materiality of Information. Und das wurde wirklich in vielen Stellungnahmen aufgegriffen, dieser Punkt, dass in dem Paragraph 21 letztlich einfach ein unterschiedliches System vorgesehen ist. In A ist es die Entscheidungsnützlichkeit für die User of Financial Information und in B ist es letztlich dieses sehr vage, undefinierte Konzept, was auf jeden Fall noch eine Klarstellung bedarf. Und viele sagen auch wirklich, nutzt bitte ein Konzept, auf das ihr abstellt, und so, dass man hier keine unterschiedlichen Interpretationen hat. Und teilweise KPMG hat hier auch die gleichen Befürchtungen, die wir auch im Fachausschuss diskutiert haben, nämlich dass 21b sogar so gelesen werden könnte, dass es keine Einschränkung der Berichtspflichten daraus resultieren, sondern stattdessen zu Excessive Reporting Obligations kommen könnte. Tanja.
Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis vielleicht auch an die anderen Fachausschussmitglieder. Ich hatte das euch an der Geschäftsstelle nochmal bilateral geschickt. Also uns ist tatsächlich durch die Lappen gegangen bei unserem Screenen der Änderungen, dass der entscheidende Entscheidungsbaum zum Thema Wesentlichkeit aus den ESRS 1 rausgestrichen wurde. Also das ist wirklich für uns, das war die One-Million-Dollar-Seite in den Standards mit diesem Entscheidungsbaum, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, an welcher Stelle greift die Information Materiality. Und das war eben, wie gesagt, mit die hilfreichste Seite im ganzen Standard. Und dieser Entscheidungsbaum ist in den neuen ESRS rausgenommen worden. Und wir vermuten, dass er in die NMIC reingerutscht ist, halten das für einen riesengroßen Fehler, weil das wirklich entscheidend ist für die gesamte Anwendung der nachgelagerten Topic-Specific Standards. Und es war insofern wirklich auch nicht einfach, das zu merken, dass das rausgestrichen wurde, weil das eben im Log of Amendments nicht auftaucht. Also da stehen ganz viele Grafiken sind erwähnt, die rausgenommen wurden, aber diese Grafik wird nicht erwähnt. Und deshalb ist uns das wirklich durch die Lappen gegangen. Und da ist unser klares Votum, diesen sehr klaren Entscheidungsbaum auch wieder in den Standard als solches reinzuziehen, weil das ist deutlich mehr als nur eine Erläuterung für irgendeine Kleinigkeit, sondern das ist schon eine Kerninformation.
Du meinst den aus Appendix E, ne?
Genau. Und der ist einfach weg. Und es steht aber nirgendwo im Log of Amendments, dass man das Ding gestrichen hat. Und wir haben es dann wirklich nochmal über einen optischen Abgleich, wo ist denn eigentlich der Entscheidungsbaum? Und er ist weg. Das ist schwierig.
Ja. Der ist tatsächlich in den NMIX drin. Ja. Und wir haben das aber, wir haben deinen Hinweis auf jeden Fall noch mit reingenommen, auch in die Stellungnahme. Ja. Also da ist also es auf jeden Fall drin.
Genau. Ganz elementarer Bestandteil der Standards. Und also da würden mir 1000 andere Sachen einfallen, die eher in die NMIX geschoben werden müssten als so ein zentrales Ding. Ja.
Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis, Tanja. So, weitere Handmeldungen sehe ich gerade nicht. Dann würde ich nochmal auf das Thema Gross versus Net eingehen. Hier gab es wirklich eine ganz große Bandbreite an Rückmeldungen. Also zum einen, dass es eigentlich ein Principle-Based Approach sein sollte und man, also so wie wir es auch im Fachausschuss diskutiert hatten, und dass der Appendix C deswegen ganz gestrichen werden sollte. Das sieht man aber hier in dieser Zusammenfassung nicht, vielleicht weil es auch in den Outreach-Events nicht ganz so klar zum Tragen kam, die hier von EFRAG erstmal ausgewertet wurden. Hier gab es dann sozusagen die Rückmeldung, Appendix C soll eigentlich in den Haupttext rein, weil da die Konzepte nochmal klargestellt werden. Aber ganz häufig aus den Stellungnahmen ist eigentlich wirklich klar geworden, dass wie unklar dieses Konzept derzeit in den ESRS noch ist. Und auch aus der Diskussion, die im Fachausschuss geführt wurde, es ist letztlich in den Stellungnahmen nicht oder klar aus den Stellungnahmen geworden, dass es nicht da ist, ob die ESRS eigentlich eine Netto- oder eine Brutto-Betrachtung vorschreiben. Sagen Sie, dass Netto-Betrachtung der Potential Impacts gegeben ist, aber in bestimmten Umständen brutto? Oder sagen Sie, dass eine Brutto-Betrachtung der Ausgangspunkt sein soll und in bestimmten Umständen netto? Und das ist sehr interessant gewesen, an der Stelle wirklich die Stellungnahmen zu lesen, die dann letztlich aufzeigen, wie unklar das noch formuliert ist. Tanja?
Es ist den Stellungnahmen zu entnehmen, wie unklar das Konzept ist. Für uns war aber eben auch interessant zu erfahren, dass es innerhalb von EFRAG extrem, also aus unserer Sicht auch unklar ist, was damit gemeint ist. Also das war eben ja in dem Interview, was wir dazu hatten, recht deutlich. Also da ging was denn jetzt das Verständnis ist. Also ich glaube, so Basisverständnis auch einigen konnten, war, dass wir eine Satz haben, wenn es darum geht, Impact zu identifizieren. So, was aber dann was den Grundproto-Ansatz ausmacht, da gehen eben auch die Meinungen innerhalb von EFRAG ein. Man darf wirklich keinerlei Mitigation Measures zugrunde legen bei der Impact-Identifizierung, was natürlich absurd wäre, weil dann haben wir, keine Ahnung, Tausende bis Millionen von Impacts, die wir dann da beschreiben müssten, was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist, bis dann halt eben hin zu dem eingeschränkten Brutto-Ansatz, den dann viele wiederum als Netto schon interpretiert haben, zu sagen, nein, natürlich gehen wir nicht von absurden Szenarien aus und es gibt überhaupt keine Mitigation, sondern es gibt so eine Art Industriestandard. Man hält sich an Gesetze, das setzen wir einfach mal voraus und dann fangen wir an, darauf basierend die Impacts zu identifizieren. So, und da gibt's immer noch genug Impacts, die man dann letzten Endes identifizieren würde. Aber da haben wir durchaus auch in der Diskussion mit EFRAG gemerkt, dass da auch keine Hausmeinung etabliert war. Und das macht es natürlich schwierig. Also wenn wir wirklich da den Spread noch haben von, wir einigen uns drauf, gross by impact, aber was gross heißt, von absurd ohne jegliche Mitigation bis hin zu, wir halten uns zumindest bitte an Gesetze, davon geht einfach mal aus, schwierig. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich die Begriffe sind, also gross und net, weil ich finde den dritten Punkt, avoid the term gross versus net, den finde ich ja entzückend. Aber vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, um sich mehr auf eine inhaltlich basierte Diskussion zu fokussieren und wegzukommen von dieser herkömmlichen Interpretation, was ist brutto, was ist netto, sondern indem man beschreibt, was man meint und sagt, natürlich, wir gehen nicht davon aus, wenn ich Richtung Klaus gucke, dass die DHL-Fahrerinnen und Fahrer alle nicht angeschnallt in Autos sitzen, wo die Reifen keine Luft haben und die Autos nicht getüft sind. Also das ist natürlich eine Quatschangabe. Und wenn man sowas dann mal verbalisieren würde und sagt, wir gehen von Common Sense und davon aus, dass man sich an entsprechende gesetzliche Mitigation Measures hält, dann glaube ich, kann man damit eher umgehen, als sich an dieser Gross-Net-Diskussion festzubeißen.
Ja. Und aus den Stellungnahmen noch als weitere Möglichkeit auf diesem Spektrum wurde eben tatsächlich auch angeführt, das jetzt von ESRS vorgesehene Netto-Konzept für die Potential Impacts lehnen wir ab. Also auch es wurde letztlich auch als Netto-Konzept diskutiert und gesehen. Genau, und in dem Zusammenhang auch eben immer wieder die Frage, was ist mit der Financial Materiality, sprich mit den Risiken? Ist das ein Konzept, was gleich laufen soll? Das hatten wir auch lange Zeit beim Fachausschuss so diskutiert, haben das dann aber letztlich auch aufgrund der Diskussion, die wir in den letzten Wochen dazu noch hatten, dann rausgenommen und wirklich voneinander getrennt. Also die Impact-Betrachtung einerseits und die Risk-Betrachtung andererseits. Genau. Es ging dann auch tatsächlich so weit, dass eben auch Net versus Gross als New Issues gesehen wurden. Bei Business Europe ist ein Beispiel, die aber dann trotzdem noch sagen, es sollte hier einen prinzipienbasierten Ansatz geben. Es gab aber auch tatsächlich Beispiele in den Stellungnahmen, die gesagt haben, streicht es komplett, wir brauchen ein in this point in time sozusagen, brauchen wir kein Konzept mehr für GrossNet. Gerade die Welle 1 Unternehmen haben hier für sich eine Anwendung gefunden, stellen ihre Impacts dar und das würde das nur weiter verkomplizieren. Was ich hier nochmal ganz interessant fand, der ANC, also der französische Standardsetter, hat sich hier auch nochmal dann wirklich an ein Wording versucht. Ich glaube, dass hier wirklich noch sehr viel Diskussion erforderlich sein wird und hoffe sehr, dass die Field-Tests hier noch ein paar Erkenntnisse bringen werden, wie die Unternehmen tatsächlich damit umgegangen werden. ESMA hat letztlich sich auch nochmal dazu geäußert, dass hier ganz klar sein soll, dass das ein Brutto-Ansatz sein soll und dass die Guidance, die wir haben, hier eher vielleicht noch zu Verunsicherungen führen kann oder zu Irritationen führen kann. Und dass man deswegen vielleicht auch überlegen muss, was man mit dem Anhang C ist es, glaube ich, macht. Da haben sich auch einige, so wie auch der Fahrausschuss, ausgesprochen dafür, dass man den komplett streicht. Ein weiterer Punkt, den ich euch vorstellen wollte, war der Status der NMIC. Wir sind schon ganz kurz dran vorbeigekommen, weil der Entscheidungsraum hier in der Non-Mandatory Implementation Guidance aufgenommen wurde. Dass die komplett gestrichen werden soll, wurde eigentlich auch sowohl in den Stellungnahmen als auch in dem Outreach-Event zumindest angesprochen. Hier beispielhaft jetzt mal angeführt von dem italienischen Standardsetter. Ansonsten mehrheitlich scheint das derzeit in die Richtung zu gehen, es außerhalb des Delegated Acts zu veröffentlichen, obwohl praktisch die Guidance, die dort gegeben werden, noch nicht so gut gemacht sind, dass man jetzt hier die Veröffentlichung hundertprozentig unterstützt. Also Probleme oder Themen mit dieser Guidance sehen sehr viele. Daher auch die Idee, dass vielleicht die Veröffentlichung einfach verschoben wird und man sich dann bis dahin auch mit anderen Themen, zum Beispiel auch aus der Q&A, die dann auftauchen, befasst und das dann in einer solchen Guidance zusammenfasst. Ich finde, so eine zeitliche Verschiebung hat wirklich nochmal den Charme, dass man sich angucken kann, an welchen Stellen wirklich Bedarf ist, um etwas noch in einer Guidance zu klären und wo es diesen Bedarf eigentlich gar nicht gibt und man jetzt mit einer nicht ganz ausgegorenen Guidance vielleicht da schon wieder mehr in die falsche Richtung geht, als dass man das unterstützen kann. Was ich auch nochmal wichtig fand, war von dem CEAOB, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass man wirklich sagt, wenn es non-mandatory ist, ist es zum einen außerhalb des Scopes von der CSRD, von den ESRS, aber eben auch außerhalb des Scopes von den Wirtschaftsprüfern. Und wenn man sich das irgendwie anders vorstellt, eigentlich, also wenn EFRAG eigentlich sagt, das soll etwas sein, was die Unternehmen doch berücksichtigen sollen oder wo sie mal lesen sollen oder wo es eine May-Angabe gibt, dass man das dann auch tatsächlich ganz klar benennen muss und dass man dann auch nicht den Status so einer Implementation Guidance haben kann. Worauf ich schon hingewiesen hatte, war das Thema Interoperability, was in sehr vielen Stellungnahmen aufgegriffen wurde und auch als ganz wichtiger Grundsatz auch dargestellt wurde. Aber hier nochmal von KPMG und auch PwC wirklich nochmal den expliziten Hinweis darauf, das ist ein Tool. Process, wo EFRAG und ISSB wirklich zusammenarbeiten sollen. Und dass das eben auch nicht darauf begrenzt sein kann, was wir in den ISSB-Standards sehen, die wir 2023, die dort veröffentlicht wurden. Genau, und damit bin ich, die noch eine Anmerkung zu den Reliefs, sehr viel diskutiert wurden, auch eben vor dem Hintergrund haben wir da dann eine Übereinstimmung mit den IFRS-Standards. Aber da sind die Stellungnahmen und auch die Diskussion, die wir dazu geführt haben, war tatsächlich ganz häufig, dass die Reliefs ganz wichtig sind und hilfreich sind. Also eins der großen Beispiele oder der wichtigsten Beispiele an der Stelle immer die Acquisitions, die und also Käufe, Verkäufe, die praktisch dann nicht in dem Jahr noch mit dargestellt werden müssen, dass das extrem hilfreich ist, um hier erstmal das Reporting für diese Unternehmen eben dann mit anzupassen. Was aber trotzdem noch diskutiert wurde, wie eigentlich mit den Treibhausgasemissionen umgegangen werden soll, ob die dort mit berücksichtigt werden oder nicht. Gerade aus den deutschen Stellungnahmen ist hier sehr häufig mit angeführt worden, dass diese Reliefs nur dann sinnvoll sind, wenn man zum Beispiel auch die Treibhausgasemissionen davon mit berücksichtigt oder mit einbezieht bei den Erleichterungen. Genau, das vielleicht nochmal als Punkt zu den Änderungen, die hier explizit eingeräumt wurden. Und damit wäre ich mit diesem Überblick, überhaupt nicht repräsentativ derzeit, aber doch, glaube ich, schon mal ein guter Hinweis darauf, wie die Diskussionen so geführt werden und was uns auch in den nächsten Wochen bevorsteht am Ende. Und falls ihr noch Fragen habt oder noch Themen ansprechen wollt, sehr gern.
Ja, vielen Dank, Kathi. Mhm. Genau, Lothar hat schon gleich eine Frage oder Anmerkung.
Ich habe noch kurz eine Anmerkung und vielleicht noch mehr als Verständnisfrage. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen zu den Ausführungen von dir zu der Presentation. Also nur vielen Dank für die ausgezeichnete Übersicht. Das gibt einen sehr, sehr guten Überblick über die einzelnen Elemente. Was wir auch in internen Diskussionen immer noch nicht richtig verstanden haben oder durchdrungen haben, ist, warum man die positiven Erfahrungen aus der finanziellen Berichterstattung hier nicht stärker würdigt. Also auch bei den Ausführungen, die du jetzt der unterschiedlichen Stakeholder präsentiert hast, kam mir ganz groß die Sorge auf, dass diese Möglichkeit eher Verunsicherung schaffen würde. Also ich habe jetzt gerade den italienischen Standardsetzer jetzt als exemplarisch im Hinterkopf. Und da würde mich nochmal interessieren, warum das nicht stärker gewürdigt wird, weil ich glaube, in der etablierten, jahrzehntelangen Berichterstattung im Bereich der Finanzen ist es ja gängige Praxis. Und hier wird es aus unserer Sicht sehr stark problematisiert. Vielleicht könntet ihr das nochmal ganz kurz einordnen und gerne auch Feedback und Kommentare auch noch anderer Akteure. Danke.
Ja, danke für die Frage, Lothar. Mag jemand aus dem Fachausschuss schon noch darauf gleich Bezug nehmen? Und ansonsten kann ich auch erstmal, Tanja.
Ja, ich weiß nicht, Lothar, ich glaube, du warst eben kurz mal auch draußen aus dem Call, als ich da auch nochmal drauf eingegangen bin. Es ist, glaube ich, einfach das Problem oder die Schwierigkeit oder Herausforderung oder wie auch immer, dass eben der Primär-User nicht festgelegt ist. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Thema Financial Reporting. Da ist klar, aus welcher Perspektive das Ganze fair präsentiert sein soll. Nämlich aus Sicht des Kapitalmarktnutzers, Lesers. Wenn aber dieser Primary User nicht festgelegt ist, und das ist genau in die Richtung dessen, was Kathi auch eben aufgelegt hat, 21a liest sich erstmal gut, dann kommt 21b und du hast die komplette Stakeholder-Auflistung, was ja grundsätzlich bei der doppelten Wesentlichkeit sowieso schon verankert ist. Aber da wird es schwer werden aus Prüfersicht und vielleicht kann Ihnen Nicolette oder andere Kollegen hier auch nochmal eine Einschätzung geben, dann auch eine Aussage zu treffen, ob denn jede einzelne, aus Sicht eines jeden einzelnen möglicherweise relevanten Stakeholders das Ganze auch fair präsentiert ist. Und das ist die Sorge, die sich hinter dem Feedback verbirgt. Wenn der Primärnutzer klar wäre, glaube ich, wären alle sofort d'accord und würden sagen, fair presentation is it. Ja, aber solange eben der Primärnutzer so ist, und wir haben ja dieses Beispiel gehabt bis hin zur studentischen Anfrage für die Datenlieferung für eine Abschlussarbeit, dass auch das ein relevanter Stakeholder ist aus Sicht von EFRAG, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer, den Sack zuzumachen prüfseitig und zu sagen, okay, jetzt haben wir wirklich alle Nachweise bekommen, die wir brauchen, um auch mit unserer Unterschrift sicherstellen zu können, und zwar sowohl Seiten des Managements, weil das erste, also das Risiko liegt bei Fair Presentation erstmal beim Management, weil das Management muss staten, dass es fair präsentiert aus Sicht aller User und Stakeholder. Und dann muss der Prüfer noch seinen Haken hintersetzen. Und da glauben wir einfach, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Financial Reporting und Sustainability Reporting Standards, aber gerne auch von Prüfseite.
Vielleicht, glaube ich. Ja.
Ja, also ach so, nee, ich bin nee, doch Tanja, ich muss ja echt untergehen, weil dann bin ich ja Nummer zwei. Ja, wir sehen das ähnlich. Also es gibt ja diese Ausführungen, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, mit diesem Compliance Plus Thema. Wenn man sich das bildlich vorstellt, ich habe hier so eine Linie, das ist die Compliance, dann ist die Interpretation dahingehend, dass man eben sagt, eine Fair Presentation führt im Zweifel eher darüber hinausgehend dazu, dass ich zusätzlich noch Informationen bereitstellen muss, damit es fair presented ist. Die Frage ist ja, und dann kommen diese Stakeholder-Interessen hinzu, die vielfältig sind, ne? Kann ich im Zweifel auch mal unter die Compliance-Linie gehen und mal einen Datenpunkt vielleicht weglassen, der eigentlich wesentlich ist, weil ich sagen würde, es ist trotzdem noch fairly presented. Und da fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, auch aus der Historie der Praxis heraus, wie das bei diesem Multi-Stakeholder-Ansatz tatsächlich funktionieren soll. Das heißt, die Minimumgrenze ist immer diese Compliance-Grenze letztendlich und dann geht es im Zweifel darüber, was in Summe dann eher nicht eine Erleichterung darstellen würde. Also das ist so ein bisschen dieses Compliance-Plus-Thema, was die Prüfer eigentlich alle so sehen. Genau. Und natürlich der Hinweis, man sollte das nochmal genauer definieren, ne? Das Konzept, ich glaube, das steht auch überall drin als Feedback, dass eben dann diese Unsicherheiten, die jetzt noch herrschen, irgendwie beseitigt werden können. Aber klar ist es nicht.
Genau. Und ein Aspekt dabei eben auch dieser Unterschied zur Finanzberichterstattung mit der Impact Metric Reality, wie das sich dann eigentlich auswirkt auch auf die Fair Presentation.
Richtig, das ist ja alles, kommt ja letztendlich über diesen, ne, ich habe nicht den Primary User und ich habe diesen Impact, der auf die verschiedenen Stakeholder wirkt. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
Ja. Genau. Ich denke auch, dass die wichtigen Konzepte für einen Fair Presentation Ansatz, die auch enthalten sind in ISS, so wie wir das jetzt haben. Meine Vermutung ist auch, dass es in der ISS-Überarbeitung gab es eben diesen Fokus auf diesen Wesentlichkeitskonzept, aber Fair Presentation, so wie Nicolette das gerade auch sagte, hat ja eben zwei Seiten. Entweder also zum einen, dass du dich auf die wesentlichen Themen begrenzt und zum anderen, dass du aber eben auch guckst, für eine Fair Presentation gibt es eben diese unternehmensspezifischen Themen, die auch mit rein müssen, um insgesamt eine Fair Presentation zu erreichen. Und beide Konzepte sind in den ISS enthalten, sind aber derzeit nicht mit diesem Fair Presentation Konzept auch verlinkt. Also so wie es jetzt eingeführt ist in der überarbeiteten Version der ISS, ist erstmal so das Hauptaugenmerk auf Wesentlichkeit. Und das wurde auch in Stellungnahmen häufig noch mit angesprochen, dass man da diese zwei Aspekte auch noch mit berücksichtigen muss. Insgesamt einfach eine Klarstellung braucht. Aber ich glaube, so radikal würde ich es jetzt mal nennen, wie das vom italienischen Standardsetter vorgetragen wurde, so habe ich es wirklich nur bei denen gesehen, dass die sagen, das geht gar nicht, das ist inkompatibel kompatibel mit Impact Match Reality und das würde zu einem zu einer so großen Belastung führen, dass jeglicher Antritt, der eigentlich bei der ISRS-Überarbeitung erreicht werden sollte, nämlich eine Vereinfachung, dass der nicht mehr erreicht werden kann. Das ist wirklich eine, würde ich mal sagen, wirklich die Extremmeinung an dem einen Ende des Spektrums. Und so habe ich es auch bei anderen nicht gelesen.
Ist es denn aber weiter, also wir hatten, glaube ich, den Konsens gibt, dass wir einen Compliance-Plus-Ansatz eigentlich nicht wollen, sondern es ging ja eher darum zu sagen, wie können wir es konzeptionell verbessern, dass wir auch dieses Mal-Minus erreichen können, was Nicolette jetzt nochmal plakativ in den Raum gestellt hat und was ja auch, glaube ich, hinterher der Beweggrund dafür war, dass wir dieses Thema, Thomas, ja auch so relativ weit schon bei diesen ersten 10 Punkten nach vorne gestellt hatten, wo wir gesagt haben, das müssen wir mal jetzt kultivieren. Und scheinbar haben wir ja noch immer jetzt Nebenbedingungen, Tanja, wenn ich das so richtig verstehe, müssen wir eigentlich das beim Primary User Konzept, was wo vielleicht ein bisschen Double Materiality drin steckt, nochmal nachschärfen im Sinne von, die wollten wir da tatsächlich jetzt erstmal erreichen mit Blick auf einen Fair Presentation Ansatz und in dem Zusammenhang dann diese Möglichkeit zu schaffen, Nicolette wahrscheinlich dann diese mal auch mal auf Minus gehen zu können und auch diese, was glaube ich für die Prüferschaft ja auch letztendlich dann, wenn man sagt, das ist ein Compliance-Ansatz, da muss ich ja durch jeden Punkt dann durchgehen im Sinne von, na, habe ich auch alles gefunden, nachvollzogen und kann dann genau. meine Opinion drauf abgeben dann.
Ne? Genau, und oder umgekehrt, ne, jeder Punkt, der nicht erfüllt wird, ist potenziell ein Einschränkungskandidat. Ja, und das ist halt, ne, das ist ja. halt super ärgerlich.
Und vielleicht noch ergänzend, Georg, für mich würde auch das vollumfängliche Einbeziehen von Stakeholder-Interessen, also von breiten Stakeholder-Interessen bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse und auch bei anderen Standards, Darstellungen, ne, wie man Stakeholder einbezieht etc. pp., das würde meines Erachtens überhaupt nicht dem Punkt widersprechen, dass man sich auf einen Primärnutzer festlegen kann.
Ja, ja.
Also das wird leider in der Diskussion aber häufig in einen Topf geworfen. Also sprich, diese Diskussion um den Primärnutzer wird häufig fehlinterpretiert als da wollen sie entweder das böse ISSB-Prinzip hier einführen und reiner Fokus auf Financial Materiality. Das ist Quatsch. Also wir stehen alle hinter und vor und neben und mitten in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, haben dieses Konzept mit Klauen und Zähnen verteidigt, weil wir es als sinnvoll erachten und vor allen Dingen, weil es auch diejenigen, die wir als Primärnutzer verstehen, weil auch die dieses Konzept als sinnvoll erachten. Also das ist meines Erachtens eben ein Widerspruch, der da künstlich in die Diskussion eingebracht wurde um das Thema Primärnutzer. Und das würde ich mal als allererstes in der Diskussion säuberlich trennen. Ein Primärnutzer zu definieren, heißt eben nicht, wir verabschieden uns von irgendeiner Form von Stakeholder-Ansatz, Stakeholder-Einbindung, doppelter Wesentlichkeit oder sonstigem. Das ist Quatsch. Es sind einfach zwei getrennte Diskussionen, die hier geführt werden.
Gerade vor dem Hintergrund dieser Ausführungen würde ich gerne nochmal den Vorschlag unterstreichen beziehungsweise nochmal in den Raum stellen, ob man hier nochmal ein ausgearbeitetes Konzept nochmal präsentiert oder entwickelt. Weil ich glaube, das wäre wirklich Schweiß der edlen Wert, weil das würde zu einer massiven Erleichterung führen, gerade von dem Hintergrund, dass jetzt dass sich ein Meinungsbild herauskristallisiert, dass man hier vielleicht nochmal mit ganz konkreten Vorschlägen, wie entsprechend so eine Representation ausgestaltet werden können und wo diese dann auch dann entsprechend im Standard dann auch platziert werden kann. Ich glaube, das wird dann auch. Und ich glaube, hier wäre ein Beitrag unsererseits, glaube ich, sehr willkommen. Also ich habe in meinen Stakeholder in unseren Stakeholder-Gesprächen gemerkt, dass das gerade vor dem Hintergrund, was wir ganz am Anfang heute Morgen auch diskutiert haben, dass da vielleicht gegenwärtig auch ein ganz gutes Fenster wäre. Und deswegen nochmal der Vorschlag auch in die Runde, ob man es gerade um diesen Punkt nochmal dezidiert bemühen sollten, weil die gerade genannten Argumente klingen für mich plausibel und da sollte man auch erstmal eine gute Gegenargumentation aufbauen können. Ich meine, Kerstin ist jetzt nicht mehr da im Call, glaube ich. Aber das würde mich nochmal interessieren, wie das die Runde sieht, ob es sich gerade da lohnen würde.
Ich meine, das wäre eine einseitige Darstellung dann, Lothar. Also das muss jetzt relativ schnell passieren, wenn, wo man sagt, das sind die Elemente, die wir da in dem Zusammenhang sehen. Und insbesondere, glaube ich, wenn man sagt, das ist nochmal ein Thema für das Primärnutzerkonzept, nochmal an diese ans B dann ranzugehen, mit einem konkreten Vorschlag. Und wenn man das nicht erreichen kann, die Diskussion nicht beendet werden kann, dann muss man eigentlich das Thema vielleicht erst nochmal parken, um zu sagen, da müssen wir nochmal eine ausführliche Diskussion dazu führen. Aber dann würde das bedeuten, Nicolette, dann wird man dann weiter die nächsten Jahre damit mit diesem Compliance-Ansatz durch die Gegend ziehen. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, kein sonderlich attraktives Szenario dann, ne? Hm?
Ja, das stimmt. Also ehrlicherweise, aber ne, die Idee ist ja gut, nur ich wüsste jetzt auch nicht, wie man den dann anders formuliert, ne, dass es dann so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Das ist halt wirklich nochmal eine Aufgabe.
Wir haben da nicht viel Zeit für, im Sinne von sowas dann wenn auch mal auf den Tisch zu legen, wenn man sagen, okay, so könnte es aussehen hinterher. Und ich gehe aber auch davon aus, dass wir da nicht ewig viel an Tinte drauf verschwenden müssten. Kathi, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wobei vielleicht, Kathi, nur ganz kurz dazu. Also ich würde da auch gar nicht allzu viel Tinte als notwendig erachten. Ich glaube, man muss einfach nochmal die Kausalitätskette darstellen und sagen, Fair Presentation ist ein top bewährtes Konzept aus dem Financial Reporting, ist aber davon abhängig, dass auch eine klare Primärnutzergruppe, eine klar abgegrenzte Primary User Gruppe / ein klarer Primary User definiert ist. Das sehen wir als gegeben, wie zum Beispiel in 21a. Allerdings muss dann auch konsequent der Primärnutzer, an dem muss festgehalten werden. Und der darf dann eben nicht aufgeweicht werden, weil an der Aufweichung hängt dann das Wohl und Weh des Fair Presentation Konzeptes. Und dann wäre nur noch der dritte Satz in dieser Logikkette zu sagen, und dass man sich auf einen Primary User Kapitalmarkt festlegt, ändert nichts an der notwendigen Stakeholder Beziehung, siehe DMA, siehe Stakeholder Management Konzepte, die in jedem Topic specific erläutert werden müssen. Also das ist ein Teil, den ich als Erstoß mitgeben könnte.
Und das ist maximal anderthalb Seiten.
Das ist eine halbe Seite, ja, genau.
Dann aber nochmal die Nachfrage, Tanja, du würdest tatsächlich nur auf den Primary User abstellen, der derzeit in A ist? Oder würdest du sagen, also wir hatten es ja bisher immer so gehabt, dass wir gesagt was ihr in A definiert habt, nämlich Entscheidungsnützlichkeit als Kriterium für alle User sozusagen. Und damit würden aber trotzdem aus der Gruppe der Primary User nicht die Investoren herausgezogen, sondern das wären trotzdem alle. Aber du hast jetzt den Vorschlag unterbreitet, dass man sagt, letztlich Primary User ist A, was aber nicht bedeutet Abkehr von doppelter Wesentlichkeit. Das verstehe ich.
Ja, man kann es auch noch auf den Kapitalmarkt einschränken, weil der wird ja auch irgendwo, wird er ja erwähnt, ne, als Primary User. Also ich weiß, an irgendeiner Stelle im Standard hat man den Schritt ja mal getan, um dann aber auch wieder zu sagen, ja, aber die anderen sind natürlich auch alle wahnsinnig wichtig. Genau.
Das ist ein 21a. Ja,
genau. Genau.
Könnten wir das vielleicht auch mal gemeinsam Fachausschuss vielleicht besprechen, weil was ich von den Finanzkollegen höre, ist immer die Fair Presentation bei der Finanzberichterstattung, wo wir ja den Primary User eindeutig definiert haben, führt nicht dazu, dass dort Dinge unter den Tisch fallen können. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns stärker an das Fair Presentation Konzept der Finanzberichterstattung anlehnen, weil man ja gute Erfahrungen damit gemacht hat etc., sollten wir aber vorher verstehen, wie das dort wirkt. Also, wäre jetzt einmal nochmal...
Ne, nee, man konnte aber nicht mit diesen Zungenschlag. Ne? Also geht nicht um, ich weiß, wie du meinst. Ne?
Weil nein, natürlich nicht. Weil für mich
ist der Ton die Musik. Es geht hier nicht um Unterschlagung. Ne?
Nein, natürlich nicht. Es geht hier wirklich,
so wie ich es verstehe. Nee, also ich mache es einfach nur mal kurz ein bisschen provokativ. Ja. So gut kennen wir uns. Das hält so aus. mir geht es wirklich da um eine positive Beschreibung des Sachverhalts. Ja. Und weil ich glaube, genau diese Konnotation ist immer gegeben und gerne auch nochmal gemeinsame Diskussionen. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel Tinte, Georg, wie du es gesagt hast, jetzt für diesen Aufwand verwenden. Aber ich denke, es wäre mit einer kurzen, knappen Beschreibung, wie Tanja es auch gerade angerissen hat, wäre es nochmal eine Überlegung wert, das nochmal zu thematisieren. Weil das könnte wirklich nochmal ein Gamechanger sein an der Stelle.
Gut, aber wir müssen immer ergebnisorientiert denken. Ne? Es muss ja dann letztendlich so sein, dass dann alle sagen, jawohl, positiv gesprochen ist ein Bericht auch fairly presented, wenn er sich eben fokussiert auf die Primary User und dadurch im Umkehrschluss mal eine Information eben, ne, die eigentlich gefordert wäre, auch wegfallen kann, weil es aus der Perspektive der Primary User nicht unbedingt erforderlich ist und wir dann trotzdem noch sagen können, der Bericht ist fairly presented. Das wäre ja das Ziel, dass das möglich ist. Das ist ja positiv formuliert, ne? Hm. Also bringt ja nichts, wenn das Konzept überarbeitet und am Ende des Tages trotzdem irgendwie da der Compliance-Ansatz plus gilt, laut Interpretation all der ganzen Prüferzunft. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, warum die sich da so einig sind.
Was ich noch...
Es gäbe andere Punkte, wo man sich einiger sein könnte oder auch, die würden helfen, aber jetzt an der Stelle,
Was ich noch wichtig finde, ist wirklich, dass man auch den Fokus von dem Wesentlichkeitskonzept nochmal auch auf die Verbindung zu unternehmensspezifischen Daten lenkt. Weil das, ich glaube, das ist ein Zweiklang bei dem Fair Presentation Konzept.
Ja.
Genau. Das wäre, und der andere Punkt, den ich eben tatsächlich schwierig finde, ist zu sagen, die ESRS, so wie wir sie überarbeitet haben in Gänze, sind jetzt 3 Jahre lang, ist das jetzt ein Compliance-Konzept und nach 3 Jahren schreiben wir Fair Presentation rüber und dann ist es ein Fair Presentation-Konzept. Das erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll.
Nee, genau. Und im Grunde, was die Entity-Specific anbelangt, kann man ja schon sagen, das war ja schon Fairly Presentation in der Vergangenheit. Mhm. Also, dass ich quasi über das, was die ESRS jetzt fordern, noch mir überlege, was für Entity-Specific Informationen ich anbringen muss. Da ist ja Fair Presentation komplett kompatibel mit der ESRS-Altanforderung, sag ich jetzt mal. Ja. Insofern wäre es eine Kontinuität, diesen Fair Presentation-Ansatz jetzt einmal zu spezifizieren, ne, mit dem Ergebnis, dass das und das rauskommt, was wir uns wünschen. Und ich finde auch, eine Übergangsperiode ist da nicht hilfreich.
Zumindest nicht sagen, die reine zeitliche Verzögerung bringt da nichts, genau.
Ja. Nee. Da muss man einmal jetzt das Konzept definieren und es, nur weil man jetzt wenig Zeit hat, irgendwie eine Übergangsperiode, dann haben wir den Übergang des Übergangs des Übergangs. Es muss ja auch jetzt helfen, ne? Also.
Sonst müssen wir das nochmal inhaltlich weiter diskutieren, dann, ne? Wenn wir das, genau. Thomas?
Ja, danke, Georg. Ich denke, gerade nochmal darüber nach, womit in der Richtlinie eigentlich die Double Materiality begründet worden ist. Und wenn ich es recht erinnere, resultiert das eben daraus, dass ein Nachhaltigkeitsbericht nicht nur Informationen bereitstellen soll, die an Kapitalmarktteilnehmer adressiert sind, sondern auch Informationen, die an andere Stakeholder gerichtet sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen Primary User und der soll der Kapitalmarkt sein, laufen wir dann nicht automatisch in die Schlussfolgerung, wir haben ein Problem mit Double Materiality, weil das würde das ja konterkarieren.
Das soll es ja nicht sein, sondern es geht ja nur noch mal mit der Blick auf die Informationsvermittlung, dass man nochmal sich klar macht, an wen ist das Ganze denn hintergerichtet? Das ist ja nicht, soll ja nicht ausschließen, dass man, das sind ja diese wesentlichen und wichtigen Diskussionen, wenn man jetzt sagt, wofür ist Double Materiality gut, dass man nochmal diese Impact-Perspektive vor Augen geführt bekommt. Und ich denke auch, dass es politisch hinterher nicht verhandelbar ist. Die Frage ist nur, wenn man sagt, steckt ein bisschen Double Materiality drin, das nochmal klar zu ziehen, was denn damit beabsichtigt ist, wenn man jetzt sagen, wir kommunizieren ja mit dem Kapitalmarkt und wollen ja letztendlich das Thema, aber ist ja, unter dem das Ganze ja segelt, ist ja Sustainable Finance. Von Daten, wo auch, sagen wir mal so, insbesondere hinter Asset Manager und Investoren was mit anfangen können. Und das nochmal gerade zu ziehen, wird uns wahrscheinlich auch helfen hinter in der DS20-Diskussion, wenn wir dann nochmal dran vorbeikommen, wie wir denn da verschiedene Grundprinzipien verstehen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob man dafür eine gesetzliche Anpassung braucht oder ob man nicht doch, sag mal so, diese Unklarheiten in dieser Hinsicht eher nochmal gerade zieht. Ich würde voll einfach, wir müssen ja irgendwie eine Kompromisslinie jetzt herbeiführen. Es liegen verschiedene Meinungen auf dem Tisch. Und wenn wir jetzt sagen, wo kommt es denn in dem Zusammenhang an, wenn wir sagen, das soll hinterher fliegen, das kann man als, sagt, nochmal Argument ins Feld führen und zu sagen, wir bringen da mehr Klarheit mit rein. Ich glaube nicht, dass im Endeffekt die Italiener, was, wenn man jetzt sagen, wir haben da eine, bringen das mal auf eine klarere Linie, was überhaupt damit gemeint ist mit Primary User, dass sie sich dem endgültig verschließen würden. Da muss nur nochmal klar machen, sag mal so, wo liegt jetzt immer so der Vorteil dieser Lösung? Und das ist wahrscheinlich jetzt keine, wie gesagt, 100 Seiten Ausführung, sondern relativ kurz, knappig, klar und klar nochmal einen Versuch zu starten, das jetzt zum Erfolg zu führen. Und wenn wir es nicht bekämen, wie gesagt, Compliance Plus wollen wir ja eigentlich in dem Sinne nicht, habe bei ihm festgehalten, sondern wenn ja was, was uns diese anfangs andere Perspektive öffnet. Also da können wir als deutscher Standardsetzer durchaus nochmal den Versuch damit starten, das so nochmal reinzubringen, um da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu versorgen. Ich meine, Accountants Europe hat sich jetzt dazu positioniert, Nicolette, wie ist eben so, wie es dann da ist, aber ohne jetzt nochmal so diese Diskussion dort weiterzuführen, mit Blick auf diesen Primary User, glaube ich, kriegen wir den Quadratur des Kreises auch nicht gelöst. Also ich würde sogar, wie gesagt, als hilfreich perspektivisch Thomas sehen, mit Blick auf unsere eigene Diskussion nochmal, wie wir im Lagebericht damit insgesamt umgehen hinterher.
Und diese Punkte auch klar adressieren, die Thomas jetzt recht genannt hat, und dann vielleicht auch wirklich mal die Brücke bauen zum italienischen Standardsetzer. Ich weiß nicht.
Ja, mit dem müssen wir dann einfach mal reden. Ne? Das genau, darf, das ist dann nur nicht. Ja. Ja, nur das darf nicht zu komplex wirken hinterher. Ne? Ja.
Okay. Habe ich mitgenommen.
So, jetzt sind wir schon über der Zeit weg. Jetzt sind wir schon bei 12:01. Jetzt haben wir noch einen. Weiß nicht, sind wir damit dann erstmal, Kati, haben noch einen Handlungsauftrag mitgenommen?
Ja.
Ne? Und erstmal ganz herzlichen Dank.
Ich will nicht sprechen, aber nochmal, wenn ich kurz noch eine weitere Beobachtung machen darf, da würde mich nochmal ganz kurz auch das Meinungsbild hier in der Runde interessieren. Ich habe das Gefühl, dass die Position der Kapitalmarktakteure sehr, sehr heterogen sind. Also man hat auf der einen Seite die sehr, sehr lauten, die nach mehr und mehr Daten rufen und besorgt sind, dass sozusagen die zur Verfügung gestellten Daten sehr stark beschnitten werden. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen, die sind vielleicht ein Tick leiser, die sagen, nee, ein Kernset würde absolut ausreichen. Da würde ich mich nochmal kurz interessieren, also Kati, du hast ja auch im Moment besonders die hervorgehoben, die gesagt haben, naja, also jetzt gerade auch bei ein paar zusammen mit den europäischen Institutionen, dass da eigentlich die Sorge besteht, dass zu viel kapiert. Habe ich das richtig wahrgenommen und wie die Runde das teilt, würde mich nochmal kurz interessieren.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt Kapitalmarktvertreter im Moment jetzt eher Richtung, muss ich nochmal Richtung Volker Sachs schielen.
Ich kann ein paar Sätze dazu sagen. Wir vertreten eigentlich eher das Motto, weniger wäre mehr an der Stelle, gerade was diese ganzen Daten angeht, um da ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen. Und ich glaube, wir hatten das auch hier in der Runde schon mal besprochen, dass wir ja sogar präferieren, im Rahmen dann der Strategie die wichtigsten KPIs, nach denen dann die Strategie gesteuert wird, dann auch entsprechend einzubringen, neben den Financials. Also so einen Gleichklang zu finden aus Financials und ESG-KPIs.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einschätzung. Vielleicht, warum ich diese großen Player nochmal rausgegriffen habe mit deren Meinung, weil die eben auch sehr stark eingehen bei den EFRAG-Diskussionen. Deswegen habe ich das nochmal aufgezeigt. Also von daher ist es auch ganz wichtig, nochmal diese anderen Einschätzungen zu hören und sich dann auch diese Stellungnahmen ganz bewusst nochmal anzugucken mit den Argumenten.
Okay, dann kommen wir, glaube ich, zum Ende der Session dann. Kati, nochmal vielen herzlichen Dank für diesen Überblick, so wie es im Moment so ein bisschen die Meinungssituation sich abzeichnet. Ich denke, dass das auch mal ganz, wie gesagt, wertvoll war mit dem Fair Presentation, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, was sind so die Knackpunkte dabei. Ich würde jetzt übergehen auf den letzten Punkt für heute. Das ist dann eine Session jetzt zu Anticipated Financial Effects und nochmal mit einem Blick auf diese Tick-Eingabe. Da hatten wir ja schon nochmal eine gute Diskussion geführt bei dem letzten